Herzlich willkommen bei Breaking Media. Montag früh platzt die Bombe. Der mächtigste Medienmanager des Landes, ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, tritt zurück. Im Raum steht der Vorwurf der sexuellen Belästigung. Zwar bestreitet Weißmann die Vorwürfe, will aber Schaden vom Unternehmen abwenden, wie er sagt. Was hat sich hinter den Kulissen abgespielt? Haben wir es mit einem MeToo-Skandal zu tun oder mit einer Intrige? Was heißt das für den ORF und wie gehen wir mit Machtmissbrauch in unserer Gesellschaft um? Das schauen wir uns heute an in Breaking Media. Dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich Peter Bleikner. Er ist Medieninsider und Kolumnist. Danke fürs Kommen.
Guten Abend.
Christine Bauer-Jelinek, Machtexpertin, Wirtschaftscoach und Psychotherapeutin, berät seit vielen Jahren Mitarbeiterinnen unterschiedlicher Unternehmen, aber eben auch im ORF. Und zugeschaltet aus Innsbruck begrüße ich den SPÖ-nahen ORF-Stiftungsrat Leonhard Dobusch. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Hallo.
Uns allen ist die Geschichte seit gestern bekannt, begonnen hat sie aber bereits am Mittwoch.
Der ORF-Stiftungsrat-Vorsitzende Heinz Lederer, sein Stellvertreter Gregor Schütze und die Vorsitzende des Publikumsrats Gabriele Zkubitsch-Engleder werden in eine Anwaltskanzlei in Wien geladen und bekommen dort brisante Inhalte zu sehen und zu hören. Nämlich Material aus dem Jahr 2022, das zeigen soll, dass ORF-Generaldirektor Roland Weißmann eine ORF-Mitarbeiterin sexuell belästigt hat. Die Hauptforderung des Anwalts im Namen der Frau lautet, Roland Weißmann müsse zurücktreten. Das hat inzwischen auch Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer bestätigt. Schütze und Lederer entscheiden sich daraufhin dazu, den Ball zunächst an Roland Weißmann zu spielen und ihm die Möglichkeit zu geben, die Vorwürfe aus dem Weg zu räumen. Was genau Roland Weißmann ab hier macht, ist noch nicht ganz klar. Fix ist, am Sonntag um 11.45 Uhr reicht er seine sofortige Kündigung ein, die am Montag früh dann öffentlich wird und seitdem nicht nur die österreichische Medienbranche bewegt.
Wir werden heute nicht über Schuld oder Unschuld von Roland Weißmann sprechen. Das ist nicht unsere Aufgabe, steht uns auch nicht zu. Wohl aber um die ganzen Begleitumstände und darüber, was da abgelaufen ist. Herr Bleikner, ich möchte gern mit Ihnen beginnen. Der Stiftungsrat ist ja sowas wie der Aufsichtsrat des ORF, kontrolliert ihn also, bestellt auch den Generaldirektor. Das ist wichtig zu wissen. Wie beurteilen Sie denn den Umgang der beiden Vorsitzenden, also Heinz Lederer und Gregor Schütze, mit diesem Vorfall?
Aus meiner Sicht bisher überraschend souverän bei aller Kritik, die an beiden geübt wird. Aber man musste von einer sehr niedrigen Erwartungshaltung ausgehen. Es haben sich beide davor schon in Pressekonferenzen immer zu einer Art Übervorstand aufgeschwungen, wie es für ein Kontrollorgan, Aufsichtsorgan wie den Stiftungsrat eher unüblich ist. Mhm. Aber wie Sie diesen Fall jetzt wahrgenommen haben, da ist weniger, glaube ich, zu kritisieren, als es jetzt teilweise gemacht wird. Denn man darf das Tempo der Vorgänge nicht außer Acht lassen.
Sie sagen, es ist weniger zu kritisieren. Gibt es denn einen Kritikpunkt?
Aus meiner Sicht schon, ja. Es ist vor allem diese Passage, die am Anfang verwendet wurde. Ja, man hätte so 2 Tage Zeit lassen für eine Einigung. Ich glaube, über alles, was wir über den Fall wissen, kann keine Einigung erzielt werden.
Mhm. Darauf wurde Heinz Lederer auch angesprochen in der ZIP 2 und das schauen wir uns jetzt kurz an.
Ist das nicht seltsam, wenn dem Chef eines großen Konzerns von einer Mitarbeiterin vorgeworfen wird, sexuelle Belästigung, dass er dann selber überprüfen soll, ob die Vorwürfe stimmen?
Nein, nicht die Vorwürfe. Er musste überprüfen, ob das Bild, das Text und das Audiomaterial auch so ist. Das ist ja, glaube ich, eine faire Verhaltensform, dass ein Stiftungsratsvorsitzender sagt, bitte schau dir genau an, ist das nicht KI-gesteuert, kann das auch richtig sein? Und das hat er nicht gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Er hat dieses Gespräch scheinbar nicht gesucht oder zu spät gesucht und hat dann selbst die Konsequenz gezogen.
Herr Dobusch, was aber trotzdem viele raushören bei dieser Formulierung, man hat Weißmann Zeit gegeben, die Vorwürfe zu entkräften, ist, wenn er sich mit dieser Frau glücklich geeinigt hätte, wenn er, ich sage es jetzt gezielt überspitzt, Schweigegeld gezahlt hätte, dann hätte der Stiftungsrat über diese Causa vielleicht hinweggesehen. Ist das so?
Also Die Frage ist, hätte der Stiftungsrat dann davon erfahren? Und ich unterstelle mal, dass das nicht so gemeint war. Weil natürlich klar ist, wenn so ein Vorfall kommt und wenn per Anwalt so ein Belästigungsvorwurf erbracht wird, dann ist da natürlich die Compliance-Stelle zu informieren, dann muss das festgehalten werden und dann muss das untersucht werden. Und spätestens wenn der Stiftungsrat über das informiert wird, ja, dann ist sowieso zu Ende mit irgendwas vertuschen, ja, weil das wäre, glaube ich, ausgeschlossen, dann ist das auch quasi medienöffentlich. Also ich würde aber auch nicht jedes Wort da jetzt auf die Goldwaage legen. Ich sehe das da ähnlich wie der Herr Bleikner. Ich finde eigentlich, es ist, finde ich, normal, wenn so ein Vorwurf kommt, dass man dann zumindest mal die Gelegenheit zur Stellungnahme gibt. Und ja, aber ich würde sagen, es ist jetzt nicht da, sind da nicht Wochen vergangen, ja, sondern wenn es wahr ist, wenn die Timeline stimmt, so wie wir sie auch erfahren haben, dann wurde es am Mittwoch erst berichtet und am Montag wurde es die Öffentlichkeit und auch der Stiftungsrat informiert. Also ich selbst habe erst Montag um 9 kurz vor der Presseerklärung davon erfahren. Dann finde ich, ist das in der Vorgehensweise, in der Timeline eher durchaus nachvollziehbar. Mhm.
Frau Bauer-Jelinek, ist es für Sie auch nachvollziehbar oder hätten da die beiden Vorsitzenden, das hat ja der Stiftungsrat, wie gesagt, erst am Montag erfahren, die beiden Vorsitzenden schon am Mittwoch davor, hätten die unmittelbar reagieren müssen und sich an die Compliance-Stelle wenden müssen?
Es hätte sich überhaupt jemand an die Compliance-Stelle wenden müssen. Und die Frage, die sich mir stellt, ja auch in anderen Unternehmen, ist, wieso Frauen so lange warten, bis etwas öffentlich wird. Das fragt sich auch immer wieder die Öffentlichkeit. Warum nach 4 Jahren? Wo war sie bei der Gleichbehandlung? War sie eben bei der Compliance? Was hat sie bis dahin getan? Jetzt kann man natürlich sagen, sie war unter Schock, es war nicht notwendig. Aber es ist schon interessant, dass zu diesem Zeitpunkt jetzt eine Causa aufgeht, die 4 Jahre alt ist.
Darauf möchte ich noch eingehen, weil es ist natürlich auch eine Frage, die sich jetzt im Zusammenhang mit der Machtfrage, der Sie sich ja sehr ausführlich widmen, stellt. Kommen wir darauf zurück. Ich möchte noch ganz kurz bleiben bei dieser chronologischen Abfolge dessen, was passiert ist. Und bei dieser Frage, also Sie sagen, ja, man hätte hier unmittelbar an die Compliance-Stelle gehen müssen, auch von Seiten des Stiftungsrates zu diesem Zeitpunkt. Was außerdem kritisiert wurde an der Vorgehensweise der beiden Vorsitzenden, ist, dass der Vorwurf der sexuellen Belästigung unmittelbar öffentlich gemacht wurde. Das sieht vor allem der Anwalt auch kritisch. Der hat in einer Stellungnahme nämlich gesagt, er sieht die Unschuldsvermutung dadurch verletzt, dass diese Vorwürfe vor einer Prüfung an die Öffentlichkeit getragen würden. In einer Stellungnahme schreibt er hier konkret, Magister Roland Weißmann war über Tage hinweg intensiv bemüht, im Sinne aller involvierten Parteien eine Lösung zu ermöglichen, die der Kernforderung des Stiftungsrates, drohende negative Medienberichterstattung über den ORF abzuwenden, entsprochen hätte. Trotzdem wurde der ungeprüfte Verdacht, den Magister Weißmann bestritten hat, Montag früh vom Stiftungsratpräsidium via APA OTS und ORF Medien veröffentlicht. Herr Dobusch, und da möchte ich an Sie nochmal kommen. Sie sind im Stiftungsrat. War es ein Fehler, dass man den Vorwurf der sexuellen Belästigung konkret so benannt an die Öffentlichkeit gebracht hat?
Also erstmal muss ich sagen, der Stiftungsrat, das ist an dieser Aussage schon mal falsch, hat gar nichts gemacht. Der wurde erst überhaupt um kurz vor 9 oder um 9 überhaupt informiert über den Fall.
Also ja? Die beiden Vorsitzenden.
Dann ist von einem Präsidium die Rede, das es nicht gibt. Ja? Also ich muss sagen, es ist voll okay, dass der Anwalt da hier seinen Mandanten irgendwie auch verteidigt und vielleicht auch in eine Opferrolle rücken will. Aber ich glaube, da muss man die Kirche schon im Dorf lassen. Ja, also hier wurde von einem Anwalt Material vorgelegt, das geprüft wurde auf Plausibilität. Es wurde sogar noch die Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt. Zumindest ist das, was berichtet wurde. Die wurde nicht wahrgenommen. Und ich sehe das auch so. Natürlich muss das über die Compliance-Stelle laufen. Natürlich gibt es da geordnete Verfahren, die einzuhalten sind. Und jetzt steht mal am Donnerstag in der nächsten Stiftungsratssitzung überhaupt erst an, die interimistische Führung festzulegen und darüber einen Beschluss zu fassen. Ich finde es auch da okay, dass von Seiten der Vorsitz und Stellvertreter des Stiftungsrates mal ein Vorschlag unterbreitet wird, wer das machen soll.
Das ist weit in der Zukunft. Ich möchte noch mal ganz kurz dabei bleiben. Herr, war es korrekt, in diese Pressemitteilung reinzuschreiben, Vorwurf sexueller Belästigung, oder war das an der Stelle zu früh?
Also ich muss sagen, das ist jetzt eine Rechtsfrage, eine medienrechtliche Frage, die ich jetzt hier sicher nicht aus der Hüfte geschossen beantworten will. Ja, ich würde nur sagen, die Kritik, dass man hier prinzipiell dann an die Öffentlichkeit geht, wenn am Sonntag der Rücktritt erfolgt ist, ja, dann das finde ich mal auf jeden Fall nachvollziehbar.
Also der Schritt an die Öffentlichkeit, ich glaube, das ist auch nichts, was jetzt irgendwie kritisiert wird, dass man natürlich bekannt geben muss, wenn ein ORF-General zurücktritt. Ich möchte trotzdem noch mal auf dieses spezielle Wording zurückkommen, nämlich, dass man eben von einer sexuellen Belästigung gesprochen hat. Das betrifft ja nicht nur Roland Weissmann, das betrifft auch die Person, die diese Vorwürfe erhoben hat. Und man sieht es ja jetzt schon, der Boulevard überschlägt sich schon mit wer weiß mehr pikante Details. Das heißt, das, was jetzt in den Medien berichtet wird, geht ja auch ganz stark in den Persönlichkeitsbereich dieser Frau rein. Halten Sie es für richtig, dass dieser Vorwurf so konkret benannt wurde?
Ich muss voraussetzen, dass auch ich kein Jurist bin und es also nicht von der rechtlichen Seite beurteilen kann. Von der kommunikativen Seite halte ich es für richtig. Wir müssen uns nur vorstellen, was wäre denn die Alternative gewesen? Roland Weissmann wäre zurückgetreten. Warum? Das heißt, man hätte wesentlich mehr Spielmaterial an dem Boulevard insbesondere, aber auch all das, was auf Social Media passiert, noch geliefert, als es jetzt der Fall war. So wurde wenigstens konkret ein Grund benannt. Wie gesagt, bei aller Vorsicht, das rechtlich zu beurteilen, darauf möchte ich mich nicht einlassen.
Was auch kritisiert wurde, Herr Dobisch, da kommen Sie wieder ins Spiel, ist, dass die beiden Stiftungsratsvorsitzenden, also Vorsitzender und Stellvertreter, diese ersten Schritte im Alleingang gesetzt haben. Und Peter Westenthaler kritisiert das ganz konkret, Peter Westenthaler, Stiftungsrat der FPÖ.
Das ist erst die Spitze des Eisberges offensichtlich. Denn jetzt ist einmal dieser Berg, dieses Unternehmen führungslos. Und das Chaos ist ja nicht nur im Direktorium und aufgrund des Rücktritts des Generaldirektors jetzt perfekt, sondern auch im Stiftungsrat. Man muss ja das kritisieren, dass der Stiftungsrat nicht ordnungsgemäß informiert worden ist über diese Vorgänge, nämlich vom Vorsitzenden, der hat das in einem Alleingang gemacht. Und der Stiftungsrat ist gesetzlich ein Kollegialorgan, das heißt, er zu entscheiden. Das heißt, ich werde den Vorsitzenden Lederer heute zum Rücktritt auffordern, denn er hat gegen Grundregeln des Gesetzes und der Geschäftsordnung und aller Regelungen, was den Stiftungsrat betreffen, verstoßen, indem er offenbar tagelang sein Spielchen gespielt hat, und das geht nicht.
Das geht nicht, hören wir hier. Hätte man das Vorgehen innerhalb des Stiftungsrates besser abstimmen müssen?
Also, ich weiß nicht, da redet einer von kleinem Diktator, der sich da selber als Scharfrichter geriert. Also ich kann das überhaupt nicht ernst nehmen. Der Punkt ist, Herr Westenthaler, seit ich im Stiftungsrat bin, redet er bei allem, was ist, immer in absoluten Superlativen über Chaos und es gibt nur Superlative. Es wird nur aufs Härteste immer sofort der Rücktritt von allem gefordert. Ich muss sagen, ich finde, es wurde rasch der Stiftungsrat informiert als Kollegialorgan. Es ist so, dass der Vorsitzende des Stiftungsrats auch per Gesetz bestimmte Rechte hat, ja, die er quasi auch wahrnehmen muss. Er spricht auch nach außen für den Stiftungsrat. Also ich finde, hier sollte man die Kirche im Dorf lassen. Ja. Also wie der Herr Bleikner vorher auch gesagt hat, also das ist extrem schnell alles gelaufen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, als was anders wäre, wenn man da wochenlang den Stiftungsrat nicht informiert hätte. Das ist überhaupt nicht passiert. Das ist unverzüglich eigentlich erfolgt.
Vielen Dank, Herr Dobusch. Wir machen eine kurze Pause, melden uns dann aber gleich wieder zurück und schauen uns zum einen noch einmal die Frage an, warum ist das gerade jetzt öffentlich geworden? Und auch die Frage, was hat es für Folgen? Bis gleich. Willkommen zurück bei Breaking Media, wo es heute um den Rücktritt von ORF-General Roland Weissmann und die Folgen dieses Rücktritts geht. Und wir haben vorher schon kurz angesprochen, wollen jetzt aber noch mal detailliert darauf eingehen. Der Zeitpunkt ist etwas, das ganz viele beschäftigt. Dieser Vorwurf der sexuellen Belästigung bezieht sich auf einen Fall, der 2022, also vor 4 Jahren, stattgefunden haben soll. Und jetzt fragt man sich, warum wird das Publikum kurz vor der Wahl, kurz vor so einem großen Event wie dem Eurovision Song Contest. Sie sind Machtexpertin, Frau Bauer-Jelinek. Wie erklären Sie sich diesen Zeitpunkt?
Warum das jetzt wirklich so passiert ist, können wir nur mutmaßen. Aber es ist ein Phänomen, dass sehr oft Fälle öffentlich werden oder von Frauen öffentlich gemacht werden oder von denen, denen das nützt, öffentlich gemacht werden, die Jahre zurückliegen. Und das irritiert sehr. Denn wenn man betroffen ist, dann würde man annehmen, man unternimmt etwas. Man wendet sich an die Stellen. Gerade im ORF gibt es einige Stellen, wohin man sich wenden könnte. Oder man hat sich schon geeinigt. Das wäre eine Mutmaßung, warum man eben sich verpflichtet hat zu schweigen und dementsprechend auch das Geld genommen hat. Das ist sehr oft der Fall. Mhm. Und es ist nichts Schlechtes. Das empfehle ich den Frauen sogar sehr oft, weil es ihren Ruf schützt.
Sie und meinen, sie das Geld zu nehmen und zu
für
schweigen?
Für das Schweigen, ja. Mhm. Also einen mhm. Vergleich zu schließen einfach. Ja. Mhm. Und das empfehle ich den Frauen sehr oft, weil es einfach dann Ruhe ist im Allgemeinen. Nur wenn es nach 4 Jahren hochkommt und dann kommen alle Fantasien, was war dazwischen, warum jetzt? Wir werden es vielleicht erfahren, warum jetzt, wenn wir sehen, wer antritt bei den Wahlen. Und wir werden sehen, was mit der Frau passiert. Mhm. Da ist immer die Frage, sind die Frauen gut genug geschützt?
Jetzt haben Sie gesagt, Sie raten den Frauen sogar Geld zu nehmen. Man hört jetzt aber, Geld soll die Frau in dem Fall nicht gefordert ja. haben, sondern eben den Rücktritt. Ja. Stärkt das nochmal die These, dass es hier in Wahrheit um Macht, um ja, Kriegen geht ja, und weniger um den Schutz oder die, wie soll ich sagen, die Entschädigung der Frau?
Ja, das hätte man schon vor 4 Jahren fordern können. Gleich nach dem Antritt hätte man das schon fordern können, wenn man das wollte. Und jetzt ist natürlich ein brisanter Zeitpunkt dazu. Mhm. Und Frauen zu schützen, aber was jetzt, wie der Boulevard, wie schon gesagt wurde, sich jetzt drauf stürzt, das ist die Frage, wie schützt man sich dann davor? Da arbeite ich dann mit den Frauen. Was können sie jetzt tun? Wie können sie sich selbst psychisch und mental schützen vor dem, was dann auf Sie zukommt. Oft schätzen Sie das falsch ein.
Herr Bleichner, Sie sind jetzt ein guter Kenner der österreichischen Medienszene, vielleicht sogar der beste Kenner, nicht nur der Medienszene insgesamt, sondern vor allem eben auch des ORF. Nach allem, was sich bisher gezeigt hat, was an Details rausgekommen ist, was man vielleicht auch hinter den Kulissen hört oder was Sie hinter den Kulissen hören, steckt hier eine große Intrige dahinter?
Wenn wir das, was jetzt faktisch erwähnt wurde, nicht einfach zur Seite schieben, der Fall ist ja nicht einfach zu negieren, dann macht es aufgrund des Zeitpunkts schon den Anschein, dass das auch mitspielt. Denn warum sollte es ausgerechnet zwischen den beiden letzten Sitzungen des Publikumsrates, vergangenen Donnerstag, mhm. und des Stiftungsrates diesen Donnerstag aufpoppen, den beiden letzten Sitzungen, bevor der Generaldirektor ausgeschrieben werden muss am 1. Mai mhm. und bevor die Frist zur Bewerbung Ende Mai endet. Die nächste Sitzung ist erst für Juni angesetzt. Mhm. Das Ganze dann noch am Weltfrauentag zu platzieren, parallel zur Volksabstimmung in der Schweiz, die gegen eine Halbierung der Haushaltsabgabe ausgegangen ist, das war dann schon besonders charmant. Ja.
Also besonders gut orchestriert, wie Sie meinen. Herr Dobusch, wie erklären Sie sich das Bekanntwerden des Falles ausgerechnet jetzt?
Also ich muss da leider wirklich sagen, ich halte das für irrelevant. Mhm. Entscheidend ist wirklich, treffen die Vorwürfe zu, den Anschein hat es, haben wir es hier mit einem MeToo-Fall zu tun, mutmaßlich ist das der Fall. Und dann ist eigentlich das Entscheidende und das Relevante, auch gerade für mich als individuellen Stiftungsrat, aber auch für den Stiftungsrat als Gremium, wie geht man damit um? Vor allem, wenn wir eine Sache aus MeToo gelernt haben, dass MeToo eigentlich fast nie Einzelfälle waren. Ja, das waren immer einer von vielen Fällen. Und da muss man sagen, da bin ich enorm dankbar jeder Frau, die den Schritt an die Öffentlichkeit wagt, genau wegen den negativen Folgen, die teilweise damit verbunden sind, genau mit den Unterstellungen, die teilweise damit verbunden sind, weil das dazu dann führt, dass auch andere Fälle überhaupt erst ans Tageslicht gelangen. Mhm. Und das Zweite, was MeToo systemisch mhm. macht, ist, dass es eben in den allermeisten Fällen eben auch nicht nur eine Person ist, sondern dass es auch eine Kultur ist. Und es war ja nicht irgendjemand. Mhm. Es war der Generaldirektor mutmaßlich. Und wenn das so ist, ja, dann haben wir hier im ORF ein Thema. Und dann muss man, finde ich, auch bei der Neuordnung der Führung darauf Rücksicht nehmen. Und ich muss sagen, bei den Hearings wird es definitiv viele Fragen geben zu diesem Thema, wie man so eine Kultur, wo so etwas möglich ist, in Zukunft verhindert.
Sie sagen, wenn dem so ist, dann haben wir hier ein Thema. Frau Bauer-Jelinek, Sie beraten Mitarbeiterinnen verschiedener Unternehmen, insbesondere auch des ORF, seit vielen Jahren. Haben wir hier beim ORF ein spezielles Thema?
Es gibt in großen Organisationen und vor allem in traditionellen Organisationen sowas wie eine gewachsene Unkultur, will ich das jetzt mal nennen. Mhm. Es scheint so zu sein, als ob die älteren mächtigen Herren das immer wieder an die Jüngeren weitergeben. Dann gibt es sogenannte Bubelpartien, die sich denken, ja, wenn die das dürfen, dann machen wir das auch, als eine negative Kaskade von Verhalten. Das zu stoppen ist sehr schwierig. Erstens muss das wer wollen. Und ich habe Konzepte liegen und auch angeboten anderen Organisationen. Wie stoppt man sowas? Aber dann stößt das auf Widerstand. Dann wird es doch nicht gestoppt. Und es gibt einige Institutionen, die dann dagegen sind oder die da helfen wollen, aber die nicht wirksam sein können.
Sie sagen jetzt, das stoßt auf Widerstand. Wer verkörpert diesen Widerstand?
Ja, der ist eben nicht zu fassen. Ja? Mhm. Der ist dann entweder so, dass es sich von selbst löst oder es bleibt unterm Teppich und geht in die nächste Generation weiter. Mhm. Aber die vielen wie Compliance, wie Gleichbehandlung, wie Obleute, das gibt es in den großen Organisationen. Sie sind meiner Meinung nach nicht wirkungsvoll genug. Und auch wenn die Frauen sich an sie wenden, passiert meistens zu wenig, mhm, weil es wieder niedergehalten wird.
Jetzt soll es ja wieder eine Taskforce geben, also eine eigene Stelle, die sich mit der Aufarbeitung dieses Falls, aber auch mit anderen Fällen beschäftigt, genau, oder mit der Kultur insgesamt.
Genau.
Sie sagen jetzt, es passiert nichts. Ist diese Taskforce jetzt schon wieder als wirkungslos zu betrachten?
Naja, ist eben gut, wenn sie auch mit Leuten von außen besetzt wird. Mhm. Weil intern ist immer die Frage, kann ich mir das leisten? Und es ist immer ein Eigeninteresse. Natürlich verständlicherweise, was sage ich und was habe ich dann für Nachteile? Drum müssten Leute von außen diese Stellen auch mit besetzen. Das ist auch das Konzept, das ich immer vertrete. Das muss von außen der Blick kommen und da darf jemand nicht Angst haben, habe ich dann keinen Auftrag oder verliere ich meinen Job.
Der Blick von außen ist wichtig. Wenn wir uns noch einmal in das Unternehmen reinversetzen, und da ist der ORF ja nicht alleine, Sie haben es eh angesprochen, das ist in vielen großen Unternehmen, dann ist es ja nicht unüblich, dass es innerhalb von Unternehmen Beziehungen gibt. Das ist, bevor Online-Dating umwog wurde, war es gang und gäbe, dass man innerhalb des Unternehmens am Arbeitsplatz einen Partner, eine Partnerin gefunden, natürlich, hat. Wenn man jetzt aber konkret diese Konstellation anschaut, so wie sie geschildert wird, wir wissen ja nicht, was passiert ist, aber so wie es geschildert wird, dann war es eine Beziehung auf unterschiedlichen Hierarchieebenen. Ist das eine Konstellation, die zwingend immer problematisch ist?
Also es ist ja so, dass der Arbeitsplatz der größte Heiratsvermittler ist. Da gibt es Studien dazu, wann man sich wo kennengelernt hat, die meisten Menschen am Arbeitsplatz, immer noch, trotz Online-Dating. Und die Beziehungen am Arbeitsplatz, die sind ja entweder sowieso tabuisiert, sogar untereinander werden dann die Partner oder Partnerinnen meistens versetzt. Und im Hierarchieverhältnis ist sowieso ein Problem. Mhm. Das rate ich jeder Führungskraft, da wirklich aufzupassen. Und was ich immer noch nicht verstehe, ist, dass nach all diesen Dingen, die schon offen wurden, mit Dingen, die man versendet, dass es immer noch Männer gibt, die das machen.
Mhm. Jetzt verändert dieser Vorfall viel im ORF, vor allem jetzt auch im Hinblick auf die bevorstehende Wahl. Nämlich deshalb, weil Roland Maismann ja auch als Favorit galt. Wir werden uns gleich ausführlich noch den Kandidatinnen und Kandidaten widmen, das dann nicht mehr hier im TV, sondern auf Join. Aber eine Frage vorab noch an Sie, Herr Dobusch. Es hat sich Andreas Babler, der Medienminister, weit aus dem Fenster gelehnt, indem er gesagt hat, es würde dem ORF gut tun, jetzt eine Frau an der Spitze zu haben. Sie unterstützen das zum Teil. Wollen Sie uns erklären, inwiefern und warum?
Also was ich auf jeden Fall unterstütze, und das kenne ich auch einfach aus dem Umfeld, wo ich tätig bin, an der Universität als Professor, wenn da hochrangige und vor allem auch Professuren ausgeschrieben werden und es bewirbt sich keine Frau, oder im Gegenteil, es wird bereits vorab quasi eingefordert, dass man sich um weibliche Kandidatinnen bemüht. Und ich halte es für richtig, dass man explizit auch auf Kandidatinnen, kleines i, Suche geht, weil es wird keine Möglichkeit geben, dass man quasi eine Frau zur Generaldirektorin wählt, wenn es keine qualifizierten weiblichen BewerberInnen gibt. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt von vornherein, das wäre auch absolut nicht meiner Rolle entsprechend, sagen würde, es darf nur eine Frau werden. Aber ich fände es auf jeden Fall gut, wenn wir viele gute, qualifizierte Kandidatinnen hätten, darunter Frauen, und damit auch die Möglichkeit hätten, zum Beispiel hier eine Position zu besetzen, die ganz klar auch einen Bruch mit einer bestimmten Kultur im ORF darstellen würde.
Mhm. Herr Bleichner, halten Sie den Wunsch für gerechtfertigt, den Andreas Babler da geäußert hat?
Ich widerspreche Leonhard Dobusch jetzt in keiner Weise. Ich würde Andreas Babler auch prinzipiell nicht widersprechen. Aber es in dieser Situation zu sagen, wirkt wie ein Präjudiz. Ich glaube, es müsste über dieser Priorität noch eine andere stehen, nämlich Qualifizierung, Kompetenz, Expertise. Das Problem ist, dass man mit dem Spruch von Babler mitunter auch Bewerber von einer Kandidatur abhält. Das war bisher schon oft Das war bisher schon oft der Fall, weil sich niemand beworben hat, der gesagt hat, Moment, der Job ist politisch ausgemacht, wozu sollte ich mich beschädigen, wenn ich mich ohnehin nicht durchsetzen kann? Wenn jetzt von vornherein gesagt wird, es geht in diese Richtung, ganz so stark hat das ja nicht gesagt, dann könnte das aber auch andere männliche Bewerber abschrecken. Und ich glaube wirklich, so wie Herr Dobusch das auch gesagt hat, dass wir ein möglichst breites Feld an Kandidatinnen und Kandidaten brauchen.
Mhm. Vor allem finde ich immer die Annahme, dass es mit einer Frau besser würde, ziemlich sexistisch. Weil was haben Frauen, dass sie so anders wären als Männer? Das ist eine grundsätzliche Frage. Und gerade der ORF hatte ja schon mal eine weibliche Generalintendantin. Und die Frage ist ja, war es dann wirklich anders? Was war anders? Das sollte mal vielleicht auch untersucht werden. Das wäre doch eine medienpolitische Frage für Universitäten.
Geben Sie uns vielleicht eine kurze Antwort aus Ihrer Erfahrung raus. War es anders?
Das kann man nur untersuchen, weil ich habe individuelle Einblicke und keine allgemeinen.
Gut. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für die Einschätzung. Wir diskutieren auch gleich noch weiter auf Join, schauen uns nämlich ganz konkret an, wer ist denn nun im Rennen für die Wahl des Generalintendanten oder der Generalintendantin und schauen uns auch an, was heißt denn diese personelle Veränderung jetzt für den ORF insgesamt. Auf Join, hier wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Abend.